Unter Schauspielerinnen und Schauspielern ist es schon längst nicht mehr unüblich, im Laufe der Karriere auch mal hinter der Kamera auf dem Regiestuhl Platz zu nehmen und Filme selbst zu inszenieren, statt eine Performance zum Besten zu geben. So gab es in diesem Jahr mit The Bride und The Chronology of Water schon Regiearbeiten der Schauspielerinnen Maggie Gyllenhaal und Kristen Stewart in den Kinos zu sehen. 2007 inszenierte der dreifache Oscar-Preisträger Sean Penn den fantastischen Film Into the Wild, dem ich hier bereits ein langes Special habe. Und der Schauspieler Jonah Hill hat sich für sein herzerwärmendes Regiedebüt mit 90s sogar gleich mit A24 zusammengetan. Und auch über den Film, den ich wirklich geliebt habe, habe ich hier schon gesprochen. Und auch heute möchte ich wieder über das Regiedebüt eines Schauspielers sprechen, welches von A24 auf den Markt gebracht wurde. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Filmkritik hier bei A42, dem Filmpodcast über A24, Arthouse und mehr von und mit den verdammten Nerds. Viele von euch kennen sicherlich den amerikanischen Schauspieler Jesse Eisenberg. Der hatte schon früh in seiner Karriere im Film The Village von M. Night Shyamalan mitgespielt und war seitdem immer wieder in Filmen zu sehen gewesen, die im Blockbuster-Kino viel Beachtung gefunden haben. So hatte er beispielsweise große Rollen in Zombieland und The Social Network und auch in Filmen wie Batman wie Superman und Justice League war er mit von der Partie. Da kommt es vielleicht ein wenig überraschend, dass die Filme, die er selbst schrieb und als Regisseur inszenierte, aus einer völlig anderen Ecke kamen. Da erschien zum Beispiel im Jahr 2024 der Oscar-prämierte Film A Real Pain, in welchem zwei Cousins jüdischer Abstammung nach Polen reisen, um die Geschichte ihrer Vorfahren zu erforschen. Das war aber gar nicht sein erster Film, denn schon zwei Jahre zuvor erschien im Verleih durch A24 sein Regiedebüt ein Film mit dem außergewöhnlichen Titel When You Finish Saving the World. Beide Filme von Eisenberg eint zumindest das eine, sie lassen sich grob dem Slice-of-Life-Genre zuordnen. Filme dieser Art sind, wie der Name schon sagt, wie ein Stück aus dem Leben. Es werden also Alltagssituationen dargestellt und damit im ganz bewussten Gegensatz zu sonst hektischen und ausgeklügelten Drehbüchern auf Stilmittel wie Exposition, steigende Spannungskurven und Plot-Twists verzichtet. Hier wird der gesamte Fokus auf realitätsnahe Situationen, die Gefühle der Figuren und die damit einhergehenden Dialoge gelegt. Ich sage es immer wieder, ich kann es niemandem zum Vorwurf machen, sich durch diese Filme gelangweilt zu fühlen und ihnen eine mangelnde Handlung vorzuwerfen. Schließlich bekommen wir im klassischen Sinne beigebracht, dass Filme möglichst spannend und immersiv sein sollen und uns mit einer aufwendigen Aufmachung überzeugen sollen. Und da muss ich ganz klar sagen, wer genau diese Attribute des klassischen Films und Blockbuster-Kinos liebt und sich genau davon berieseln lassen möchte, wird mit dem Slice-of-Life-Genre eher auf Kriegsfuß stehen. Aber was fasziniert mich persönlich daran denn dann so sehr? Ich glaube, dass das damit zusammenhängt, dass ich irgendwann angefangen habe, mich mit den Mechanismen des Filmemachens auseinanderzusetzen, also unter anderem mit den Fragen danach, wie Geschichten und Figuren konstruiert werden. Und wer sich damit befasst, wird nicht lange drum herum kommen, sich auch mit dem guten alten Drehbuch zu befassen. Schließlich ist ein Drehbuch immer noch das Herz und die Seele eines jeden Films. Auf jenen Seiten werden Dialoge und Szenenumschreibungen festgehalten, sodass ein Film quasi schon fertig auf dem Papier existiert, ehe überhaupt eine einzige Sekunde gefilmt worden ist. Und an diesem Punkt habe ich irgendwann für mich festgestellt, dass wenn man einen Film all seiner Attribute wie der Musik, den Computereffekten, der Mise en Scène und sonstigen Effekthaschereien beraubt, nur noch eines bleibt: der Dialog. Das nackte Drehbuch. Und je weniger dieser Ablenkungen du einem Publikum vorsetzt, umso besser muss der Dialog geschrieben sein, um einen Film dennoch immersiv zu gestalten. Das Slice-of-Life-Genre mit all seinen Verzichten ist für mich daher hauptsächlich eines: die Königsdisziplin des Drehbuchschreibens. Und genau in dieses Nest hat Jesse Eisenberg seinen ersten Film hineingelegt, bei dem er eben nicht nur Regie führte, sondern auch das Drehbuch verfasste. Und damit habe ich nach dieser viel zu langen Einleitung auch endlich die Brücke zu When You Finish Saving the World geschlagen. In diesem Film geht es um den Teenager Ziggy, gespielt vom Stranger Things Star Finn Wolfhard, und dessen Mutter Evelyn, gespielt von Julianne Moore. Die beiden bilden mit Vater Roger zwar eine Familie im klassischen Sinn, aber eigentlich ist das Einzige, was die drei miteinander verbindet, das Dach über ihren Köpfen. Darüber hinaus leben alle drei ihr völlig eigenes Leben. Ziggy hat sich mit Vlogs und Gesang eine Community als Streamer aufgebaut. Evelyn ist die Leiterin eines Frauenhauses und Vater Roger scheint als Autor tätig zu sein. Alle drei wünschen sich die Anerkennung und Aufmerksamkeit der jeweils anderen, doch erreichen diese nicht, weil niemand sich für die Leidenschaften und Hobbys des jeweils anderen interessiert. Siggys Streamerei wird von Evelyn als komisches Internetding abgetan, während Siggy Evelyns Arbeit im Frauenhaus als langweilig abtut. Da diese Geschichte auf ein kitschiges Happy End verzichtet, in dem sich alle weinend umarmen und Besserung geloben und die Figuren daher nie in einem emotionalen Einklang miteinander sein dürfen, versuchen sie ihren Drang nach Bewunderung und Aufmerksamkeit, Zuneigung und Bemutterung eben woanders zu finden. Siggy hat es dabei auf eine Mitschülerin abgesehen, die ihn wahnsinnig mit ihren Gedanken über die globale politische Situation beeindruckt. Für Siggy steht daher fest, er möchte genauso sein wie sie. Ob er das nun anstrebt, um sie zu beeindrucken und an sich zu binden, oder ob er das tut, weil es ihn tatsächlich interessiert, weiß vermutlich nicht einmal er selbst. Aber seine Art kommt bei der jungen Frau namens Lila so überhaupt nicht an, da sie seine Absichten wohl durchschaut hat, bevor er überhaupt weiß, was seine Absichten waren. Nachdem er nämlich ein politisches Gedicht, welches Lila über die Kolonialisierung der Marshallinseln geschrieben hatte, zu einem Song macht und diesen seinen Zuschauenden vorspielt und am nächsten Tag dann vor Lila damit angibt, wie viel Geld er damit verdienen konnte, lässt sie ihn eiskalt stehen und wirft ihm vor, überhaupt nicht verstanden zu haben, worum es ihr mit dem Gedicht eigentlich ging. Auch Evelyn hat mit ihrem Gesuch nach einem Ersatzsohn keinen größeren Erfolg. Sie hatte im Frauenhaus den 17-jährigen Sohn einer Einwohnerin kennengelernt. Als sie merkte, dass der Junge ein gewisses handwerkliches Geschick besaß, bat sie ihn um ein paar Aushilfsarbeiten im Haus und entwickelte über die gemeinsam verbrachte Zeit zunehmend mütterliche Gefühle für den Jungen. Als sie ihm plötzlich anträgt, dass sie ihn gerne an ein College schicken würde, wird es dem Jungen und seiner eigentlichen Mutter jedoch zu viel und sie fordern Evelyn dazu auf, sich aus ihren Privatangelegenheiten herauszuhalten. Evelyn und Siggy müssen schlussendlich beide erkennen, dass sie die Beziehung, die sie sich als Mutter und Sohn eigentlich zueinander wünschen würden, nicht auf die Konstellation mit anderen Menschen übertragen können, und das Ende des Films deutet eine Annäherung der beiden zumindest an. Ob diese dann aber auch stattfindet oder nicht, lässt der Film in seinem Finale jedoch offen. Darum geht es aber auch gar nicht. Mir ging es eher darum festzustellen, dass Jesse Eisenberg die Fähigkeit besitzt, berührende und im besten Sinne unaufgeregte Drehbücher zu verfassen, die sich tatsächlich trauen, ihre Protagonisten und deren Gefühle und Gespräche miteinander in den Mittelpunkt zu stellen, und das ist meines Erachtens nach definitiv der Fall. Wer sich an diesen Film herantraut, wird mit vielen Dialogen und Momenten belohnt werden, die die allermeisten von uns selbst schon einmal erlebt haben dürften, denn dass die Beziehungen zu unseren Müttern oder unseren Kindern nicht immer so verlaufen, wie wir uns das wünschen, dürfte wohl absolut niemandem von uns fremd sein. Wir alle dürften das Gefühl der Enttäuschung kennen, wenn unsere Liebsten unseren Bedürfnissen bewusst oder unbewusst nicht nachkommen und wir uns ein anderes oder intensiveres oder wie auch immer geartetes Verhältnis wünschen würden. Gerade das Ende des Films zeigt uns aber, dass wir dies nicht erreichen, indem wir Außenstehende belagern und versuchen, sie in eine Mutter-Kind-Beziehung hereinzupressen. Dazu sind diese Beziehungen einfach viel zu einmalig, und ich für meinen Teil finde es immer wieder schön, wenn genau das in einem Film respektive einem Drehbuch herausgearbeitet wird. Und ich persönlich brauche dafür absolut keine spektakulären Handlungen und sonstige Effekthaschereien, denn das Einzige, was das Leben und die Realität so treffend ablichten kann, ist die Realität des Lebens selbst. Indes, ich sage es noch einmal, wer etwas anderes als eine Charakterstudie von Mutter und Kind und deren Beziehung zueinander erwartet, der wird sich hier elendig langweilen und ist vielleicht eher mit den Filmen besser beraten, bei denen Jesse Eisenberg sich vor und nicht hinter der Kamera eingefunden hat. Und damit hoffe ich, dass dir meine Filmkritik über When You Finish Saving the World gefallen hat. Schreib mir deine Meinung zum Film doch gerne in die Kommentare. Ich würde mich auch sehr über ein Abo und eine gute Bewertung freuen. Das hilft mir wirklich ungemein weiter. Und für Feedback und Wünsche jeglicher Art kannst du mich wie immer über den Instagram-Account der verdammten Nerds sowie über meinen persönlichen Account der Arthouse Otto erreichen. Außerdem würde ich mich sehr darüber freuen, wenn du auch auf dem YouTube-Kanal der verdammten Nerds vorbeischauen würdest, denn auch in die dort veröffentlichten Videos fließt nämlich eine ganze Menge Arbeit rein. Und ansonsten hören wir uns hoffentlich nächste Woche wieder hier bei A42 mit mir, dem Niklas.